Liebe Geschwister, gerade wurde mir noch eine Frage gestellt. Wie kann denn das sein? Wie kann man das überhaupt machen, wenn man irgend so einen Schnipsel findet, dass man den richtig zuordnet? Stammt der überhaupt aus dem Neuen Testament? Das ist also eine Wahnsinnsarbeit, die man heute mit Computertechnik und so also schon vereinfachen kann. Aber man muss genau feststellen, immer, woher kommt der Schnipsel? Also, man vergleicht ihn sozusagen mit allen Schriften, sagen wir mal in griechischer Sprache, die es gibt, auch aus dem Altertum. Ja, es könnte ja sein, ein Schnipsel von einem Philosophen, ja, den irgendein griechischer Philosoph geschrieben hat oder so. Ja, und das heißt, man untersucht das Material, heutzutage also auch mit C14-Methode und so, ja, auch das Alter des Materials. Man untersucht die Schriftform und natürlich den Inhalt, den muss man vergleichen. Ja. Und also ein Schnipsel hat ja auf der Vorderseite und auf der Rückseite was. Du musst also eine Handschrift finden, die auf der Vorderseite und der Rückseite denselben Text hat. Das ist eine irrsinnige Arbeit und es gibt also Wissenschaftler, die ihr Brot damit verdienen. Wir können sehr sicher sein. Also, wie gesagt, 90% sind absolut identisch. Die restlichen, also bis zu 98% kommen wir, wenn wir moderne Methoden der Textfindung sozusagen verwenden und alle Handschriften, die wir haben, vergleichen. Also wenn ihr so eine neue Testament-Ausgabe habt, könnt ihr schon sicher sein, darauf kann man sich verlassen. Den Text des Neuen Testaments kann man nicht in Frage stellen. Wenn jemand das macht, der hat überhaupt keine Ahnung. Auch von Wissenschaft, wie Wissenschaft funktioniert, saubere Textwissenschaft. Das ist dann einfach pure Dummheit oder wer es nicht will, gut, mit dem muss man darüber nicht diskutieren. Man muss den Inhalt nicht glauben. Dazu wird niemand gezwungen. Aber dass das praktisch den Originaltexten entspricht, sogar in unserer Übersetzung, das kann man eigentlich nicht abstreiten. Ja, so genau ist die Geschichte. Aber wir sind noch sozusagen, wir wollen noch weiter zurück. Wir haben erstmal die Handschriften. Jetzt müssen wir uns noch zwei Fragen stellen. Erstens, wieso gehören denn gerade diese Handschriften ins Neue Testament? Es gibt doch viel mehr. Gibt es wirklich? Zum Zweiten, sagt denn das Neue Testament selber was dazu, welche Schriften dazugehören? Und das nennt man, also diese Fragen behandelt man mit dem Wort Kanonbildung. Ich habe hier nochmal einen schönen Text, den vom Alexandrinus, also es ist auch eine ganz alte Handschrift, der Schluss vom Lukas-Evangelium. Ihr seht es hier auch alles noch in Großschrift, ist klar. Das hier ist noch eine interessante Sache, auch ein ganz alter Text, um 450 geschrieben worden. Und damit hat Tischendorf sozusagen seine erste große Leistung vollbracht, und zwar, das nennt man also einen Palimpsest Rescriptus. Das ist also ein Palimpsest, das heißt, Mönche in einem Kloster wollten also was abschreiben, und zwar eine Kirchengeschichte. Und zwar ist das der Text, der hier in etwas dunklerem Schwarz erscheint. Und Pergament war so teuer, dass man dann eine alte Handschrift, die man nicht mehr brauchte oder gar nicht kannte so richtig, die hat man dann abgekratzt. War ja Leder. Ja, da kann man das abkratzen. Und dann haben sie einfach drüber geschrieben. Und das war also die erste Leistung vom Tischendorf. Der ist dann nach Frankreich gefahren. Dort wurde diese Handschrift aufbewahrt und hat das, was dahinter steht, entziffert. Der hatte also ganz besonders scharfe Augen geschenkt bekommen von Gott. So hat er es gesehen. Das war wirklich ein ganz tiefgläubiger Mann. Der wollte zeigen, und wenn wir noch ältere Handschriften finden, dann macht uns das deutlich, die Bibel ist wirklich Gottes Wort. Ja, es macht uns umso sicherer an dem Ganzen und nicht unsicherer. Aber die Fragen müssen wir halt beantworten. Gut, hier haben wir nochmal diese Handschriften. Nochmal der berühmte Codex Sinaiticus. um 340, also das sind die Großen, die ich jetzt nochmal gezeigt habe, Alexandrinus, Vaticanus, Sinaiticus. Ja, das sind die ganz großen Handschriften, die wir haben. Sinaiticus ist vielleicht die genaueste davon. So, ungefähr in dieser Zeit, als also diese Handschriften entstanden, 300, 400, so ja, in dieser Größe nach Christus, da gab es einen Brief von einem gewissen Menschen, der hieß Athanasius, und er hat geschrieben, das war sein Osterbrief, ja, habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, mal sehen, ja, 367 hat er geschrieben. Und zwar hat er den Gemeinden geschrieben, für die er sich verantwortlich fühlte. In Nordafrika gab es da etliche und in Asien, und also im Kleinasien natürlich, also im Römischen Reich. Dies sind die Quellen des Heils. Und er hat eine Liste angefertigt von genau den 27 Büchern, die wir heute im Neuen Testament haben. Also, diese Liste beweist, dass diese Bücher bekannt waren in den Gemeinden, an die Athanasius geschrieben hat. Und es waren noch mehr Bücher bekannt, die aber nicht zu den Quellen des Heils gezählt wurden. Das waren fromme Bücher. Es gab eine ganze Anzahl noch davon. Da kommen wir gleich noch drauf. Ja, das ist hier so eine Ikone von ihm. Ob der wirklich so aussah, Athanasius, ist jetzt mal egal. Das wissen wir auch nicht. Aber also zu dieser Zeit zeigen also die, erstens die Existenz von Handschriften, zweitens die Liste von Büchern, die als heilige Schrift galten. Ja, das macht uns deutlich, okay, das ist wirklich der Kern des Neuen Testaments oder ist sogar das ganze Neue Testament. Man hat mehrere solcher Listen gefunden. Und das ganze, dieses ganze Problem ist sozusagen die Kanongeschichte. Der Kanon des Neuen Testaments, das hat nichts zu tun mit einem Kanon, den man singt, sondern Kanon heißt eigentlich Richtschnur. Das heißt die verbindliche Richtschnur. Welche Schriften sind für uns verbindlich? Welche sind wirklich die heiligen Schriften? Woher weißt du das 300 oder 400 Jahre nach Christus? Oder 500 oder 2015 Jahre nach Christus. Ja? Und da muss man sich schon vergewissern. Es könnte ja sein, dass wir falsche drin haben im Neuen Testament. Oder es könnte sein, dass welche fehlen, die unbedingt heilige Schriften sind. Und wenn ihr eifrige Spiegelleser seid oder Fokus oder solche Zeitschriften, da findet ihr regelmäßig so um der Weihnachtszeit rum oder Ostern irgend so einen Artikel, dass also angeblich da ein Petrus-Testament gefunden wurde oder das Thomas-Evangelium oder wer weiß was, ja. Und dass die Kirche das ja verachtet hat und so. Ich meine, Journalisten darf man sich übel nehmen, das sind keine Fachleute für Handschriften. Und die fragen dann manchmal welche, die selber keine richtige Ahnung haben oder die selber Bibelkritiker sind. Ja, da so passiert manches, also ziemlich Unsinnige. Hier, ich habe einen kleinen Artikel geschrieben in dieser Zeitschrift Biblisch Glauben, Denken, Leben in der Neuen, gerade über so ein Spiegelheft, wo die sich mal ausgelassen haben über die Bibel. Naja, es ist schon einigermaßen verheerend, manches. Interessant ist Folgendes, jetzt, und das wird von liberalen Theologen ständig behauptet, also irgendein Kirchenkonzil hat also festgelegt, so, das sind jetzt die heiligen Schriften, Punkt. Ja, und das müssen wir glauben, ja, so wie der Papst ist unfehlbar, ja, und man muss also alles glauben, was er dann sozusagen als Lehre verkündigt. Das ist natürlich Unfug, das ist nie passiert. Ganz im Gegenteil, es war einfach anders. Es wurde nie durch ein Konzil festgelegt, sondern es wurde zum Beispiel nach diesem Osterbrief des Athanasius, also einige Zeit danach, auf mehreren Konzilien bestätigt. Jawohl, das ist so. Wir sehen das genauso. Athanasius war also einer der Führer und Bischof, ja, und andere, die dann zusammenkamen, die haben gesagt, jawohl, das ist so. Das heißt, Diese Schriften hatten sich im Lauf der Jahrhunderte bei den Gemeinden durchgesetzt. Ja, manche hatten noch viele andere. Sehr interessant ist, diese Frage mit dem Kanon hat niemals Streit verursacht. Es gab in einem Jahrhundert mal 70 Konzilien. Ja, und die haben sich gestritten über alles Mögliche, aber nie über die Schriften, die zum Neuen Testament gehören. Wir bleiben jetzt mal bloß beim Neuen Testament. Ja. Es hat also niemals Streit verursacht, sondern ich habe mal ein Zitat hier, es ist eine Geschichte ohne alle Revolutionen. Das Wesentliche ist von Beginn an gegeben, die geringfügigen Änderungen geschehen so allmählich, dass sie niemand auffallen. Alle wesentlichen Schriften des Neuen Testaments sind schon im 2. Jahrhundert also verbreitet gewesen in den Gemeinden. Das ist sehr interessant. Wir kommen gleich nochmal drauf, wie das überhaupt zustande kommt. Also im 2. Jahrhundert stand das Neue Testament in seinen Grundzügen fest. Das heißt, alle Paulusbriefe. Man hat nämlich, die Gemeinden haben ja diese Briefe gesammelt. Wie kommt denn der Römerbrief nach Korinth zum Beispiel? Habt ihr euch schon mal überlegt? Der ist auch nach Rom geschrieben worden und nicht nach Korinth. Und der Galaterbrief zu den Galatern und nicht zu den Korinthern. Ja? Also, das heißt, die Gemeinden waren natürlich interessiert, die anderen Briefe auch zu kriegen, wo sie wussten, die stammen von Paulus. Ja? Und später hat man dann nicht mehr einzelne Briefe abgeschrieben, sondern immer praktisch alle Paulusbriefe. Ja? Und die Evangelien, es gab 4. Und man hat die von vornherein gesammelt, obwohl die so ähnlich waren und sich trotzdem unterschieden. Jedes Evangelium ist ein kleines bisschen anders. So wie Zeugen, ja, 4 Zeugen, die von verschiedenen Punkten aus eine Stadt malen. Ja, das ist immer die gleiche Stadt. Und trotzdem unterscheiden sich alle Bilder. Ja, so ist das im Neuen Testament auch. Und in jedem Evangelium hast du einen besonderen Blick auf den Herrn Jesus. Bei Matthäus anders als bei Markus und bei Lukas und bei Johannes. Das ist also völlig klar. Und man hat die Evangelien einfach hintereinander, also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, hintereinander geschrieben, aber die musste man jetzt irgendwie unterscheiden. Und deswegen, habe ich euch vorhin mal gezeigt, hat man eine Überschrift gewählt. Die haben also die Abschreiber draufgesetzt. Das ist nicht ursprünglich, sondern Kata Matthäon, also nach Matthäus. Kata, Markon, Lukan, Johannen, ja, also immer, damit sie die Evangelien schon voneinander unterscheiden konnten. Und es gibt viele Indizien dafür, bei jedem Evangelium, dass es tatsächlich dieser Verfasser war. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte, da muss man sich reinknien. Also Einleitungsfragen sind das, da gibt es dicke Wälzer drüber. Wer das mag, kann das gerne tun. Ich habe es in der NEU immer also vorneweg so ein bisschen ganz kurz in wenigen Sätzen zusammengefasst, was wir mit gutem Gewissen auch wirklich sagen können. Also, das stand schon fest. Also, der Kanon enthielt ursprünglich auch einige Schriften, ich nenne es mal so, von vorübergehender Kanonizität. Die haben gedacht, das ist eine heilige Schrift. Es gibt zum Beispiel einen Brief von einem gewissen Clemens oder mehrere. Der zweite, dritte, die sind wahrscheinlich also Pseudo-Schriften, also die stammen nicht von dem Clemens. Clemens wird mal von Paulus erwähnt in Rom, war einer der führenden Männer der Gemeinde in Rom und er hat einen Brief geschrieben nach Korinth. Ja, und die Korinther, ihr wisst, also Korinth war eine schwierige Gemeinde. Ich weiß ja nicht, wie schwierig ihr euch empfindet als Gemeinde, aber da war es extrem schwierig. Und da gibt es also auch nachbiblische Überlieferungen, dass die Korinther wieder mal verrückt gespielt hatten. Da hatten kurzerhand, die hatten alle Ältesten abgesetzt. Ja, und das gab also Revolution dort. Ja. Das kam also nach Rom zu den Ohren dieser Gemeinde und der Clemens hat einen Brief geschrieben und hat sie ermahnt. Ja. Und es existiert ein Brief von den Korinthern an den Clemens. Ja, also, wir haben einen Brief empfangen und wir lesen ihn auch immer vor im Gottesdienst. So wie die anderen heiligen Schriften. Versteht ihr? Die hat man im Gottesdienst vorgelesen. Ja, und deswegen kam der Clemensbrief bei manchen erstmal in hohen Rang. Und es wurde damit gleichzeitig deutlich, dass sie den vorgelesen haben, bedeutet ja, die Sache ist wieder in Ordnung gekommen. Sonst hätten die es ganz gewiss nicht vorgelesen, das, was sie selber in Frage stellt. Ja, solche Sachen. Also es gibt andere Briefe, die sozusagen von vorübergehender Kanonizität waren. Dazu gehört der Hirte Hermas. Es gibt im Internet eine Bibliothek der Kirchenväter. Kann ich wärmstens empfehlen, wer sich dafür interessiert. Direkt Bibliothek BKV, Bibliothek der Kirchenväter. So wird es abgekürzt, die Internetseite. Und da findet man die auf Deutsch, also diese alten Schriften. Dazu gehört also zum Beispiel der Hirte Hermas. Das ist eine, also für mich schrecklich allegorische Schrift. Also, oh, ich habe mich durchgequält. Oder es gibt eine Apokalypse des Petrus, die Lehre der 12 Apostel. Das ist sehr interessantes Büchlein. Das findet ihr hier in meiner Bibelchronik mit, im letzten Band. Das wörtlich, das ist so eine Schrift sozusagen für Täuflinge, ja, die also getauft werden wollen. Die wichtigsten Sachen sind denen beigebracht worden. Da steht übrigens auch drin, wie man mit Reisebrüdern umgehen soll. Aber das müsst ihr selber lesen. Das verrate ich euch natürlich nicht. Also solche Sachen. Eine ganz praktische Schrift. Die ist gut, ja, und aber verrät einiges, wie manches schon abwich. Und die ist schon so in den 90er Jahren entstanden. Also vom ersten Jahrhundert. Ja, ganz alt. Und diese Schriften von diesen Leuten, die hat man natürlich auch verehrt. Ja, und in manchen Gemeinden wurden die als heilige Schriften gesehen, in anderen wieder nicht. Ja, die sind nicht so weit verbreitet worden. Und jetzt muss man rauskriegen, ja, wieso? Wieso hat man die ausgeschieden? Wieso kam das? Das heißt also, diese erste Phase ist, dass nur ganz wenige Schriften überhaupt bekannt waren. Ja, dann hat man immer wieder abgeschrieben, aber es kamen andere noch dazu. Das waren fromme Schriften, alles, ja. Und wenn die Leute damals zu ihren Lebzeiten doch einigermaßen bekannt waren, hat man die auch geachtet. Und nun musste man das also sozusagen aus den Handschriften, das ist jetzt hochgelehrte Leute heutzutage, die haben also aus den Handschriften und aus den Zitaten der Kirchenväter sozusagen herausgefunden, welche Kriterien haben die denn damals gehabt, um sozusagen wirklich heilige Schrift von anderen frommen Schriften zu unterscheiden. Wir reden jetzt nur vom Neuen Testament. Ja? Im Alten Testament ist es ähnlich bei den Apokryphen. Da ist aber nicht so problematisch, weil die niemals anerkannt worden sind von den Juden. Aber gut, wir schauen uns das mal an. Kriterien für die Kanonizität einer Schrift. Erstens, und das ist sehr wichtig, da haben sie damals großen Wert gelegt, auch auf, also im positiven Sinne, Tradition. Paulus schreibt es ja auch zum Beispiel im ersten Korintherbrief, ja, ich freue mich, dass ihr euch an die Überlieferungen haltet, die ich euch überliefert habe. Ja, Überlieferung hat also durchaus auch großen Wert gehabt. Also man musste bis zur Quelle zurück. Und die Frage, die man sich damals stellte, stammt diese Schrift von einem Apostel oder Apostelschüler? Musste man gut überlegen, Matthäus, was war das, Apostel oder Apostelschüler? Macht mal mit, dass ihr nicht einschlaft jetzt, bis Mittag müsst ihr noch durchhalten. Matthäus war? Na. War Apostel, Levi, ja, hieß er auch. Markus? Apostelschüler, der ist mit Petrus gereist, war sozusagen der Dolmetscher des Lukas. Ah, also genau wisst ihr das also doch nicht. Also war auch ein Apostelschüler. Lukas, der Arzt, der mit Paulus reiste, ja, das liest man doch ständig in der Apostelgeschichte, ja, der hat die ganzen Wir-Berichte verantwortet sozusagen, ja. Das heißt, wo er selber dabei war. Wir machten das. Und dann schreibt er manchmal in der dritten Person, also er so machte das. Ja, und wen haben wir noch? Johannes, das ist eindeutig Apostel, ne? Und Paulus auch letztlich und so weiter. Also sie mussten von solchen Leuten stammen, von anderen nicht mehr. Ja, die hat man nicht akzeptiert. Zweitens, sie mussten eine hohe Qualität haben. Das heißt, es darf kein Fehler drin sein. Auch kein, zum Beispiel auch kein geschichtlicher Fehler. Lukas zählt zum Beispiel auf die Namen von etlichen Herrschern der damaligen Zeit. Ja, wer, ja, als in den Tagen der Einschreibung unter dem und dem und dem und dem, ja, wie das alles war, das musste auch stimmen. Konnte man ja noch nachprüfen. Ja, mussten also ganz hohe Qualität haben und vor allen Dingen, sie mussten Autorität besitzen und ihre Wirksamkeit im Leben von Menschen beweisen. Diese Kriterien haben die damals nicht genannt. Man kann das bloß rückwärts schließen aus ihren Entscheidungen, die sie getroffen haben. Aber wie gesagt, es gab niemals Streit. Es wird ja bei uns auch niemand verurteilt, wenn der, sagen wir mal, hier in der Gemeindeversammlung einen Brief eines Missionars vorliest, oder? Und da weiß man natürlich von vornherein, das ist keine heilige Schrift, aber es ist die Schrift von einem Heiligen, einem gläubigen Menschen nämlich, ne? Das ist keine Frage. So, sogenannte Thomas-Evangelium, andere ähnliche Schriften, ja, die spielen in populärwissenschaftlichen Ausgaben, Zeitungen oder so eine große Rolle, sind niemals von der Masse der Gemeinde anerkannt worden. Sie mussten hohe Qualität haben, andere Schriften wurden einfach nicht aufgenommen und sie mussten Autorität besitzen. Und es gibt ein Phänomen des Kanon, das muss man sich also auch mal überlegen. Wie kam der Kanon zustande? Und wenn man diese Schriften liest, diese Schriften von Kirchenvätern und so, also das hat mich schon erschüttert, als ich an dem letzten Band gearbeitet habe. Der geht ja weiter. Also ich habe überall geschrieben, also wie die Schriften zustande kamen, die Alttestament und Neues Testament. Und dann, wie ging es weiter? Also wie kam es, also bis zur Sammlung, bis 380, bis zum Staatskirchentum, bis 380 nach Christus. Und wenn du, da musst du ja diese Schriften mal lesen, von den Kirchenvätern und sowas, da merkst du, da gab es also sehr schnell eine Verschiebung. Zum Beispiel hat man dann unterschieden, also den Ältesten von einem Aufseher. Da wurde aus dem Aufseher auf einmal der Bischof, obwohl das im Neuen Testament Synonyme sind, also Begriffe mit gleicher Bedeutung. Es gab Älteste. Auf einmal gab es schon Bischöfe. Das dürft ihr nicht mit den heutigen Bischöfen verwechseln, vor allen Dingen nicht mit denen aus der evangelischen Kirche, wo die meisten, ja gut, ich muss den Glauben in Frage stellen bei manchen Sachen. Da muss man sich schon wundern. Es gibt Ausnahmen, aber damals waren das zum Teil noch Leute, die ihr Leben hingegeben haben für ihren Herrn, die wirklich als Märtyrer gestorben sind. Ja? Aber trotzdem, das Bischofssystem etablierte sich so schnell. Und dann ist man sehr schnell abgerutscht sozusagen von den Höhen etwa des Römerbriefs, Paulus, Galaterbrief, die Fragen mit dem Gesetz, sondern man war sehr gesetzlich. Also Moral spielte eine große Rolle, war auch wichtig. Die Welt damals war genauso unmoralisch wie heute. Also an vielen Stellen, es gab alles, ja. Und das Christentum war die einzige Kraft, die anders gelebt hat. Da gibt es also heute interessante Bücher darüber, also auch über die Geschichte des Christentums und die Wirkung. Jetzt mal auch die positive Wirkung. Das ist sehr erstaunlich und das hängt auch damit zusammen, aber man hat auch manches verloren. Natürlich hat man immer an Christus geglaubt. Ja? Später kam dann die Kindertaufe dazu. Dann fing die Geschichte an mit Bildern und so. Ja, viele Leute konnten damals nicht lesen. Bei den Juden konnten wenigstens die Männer alle lesen. Die Jungs wurden zum Lesen getrimmt, schon zur Zeit des Herrn Jesus. Ja? Im heidnischen Umfeld war das nicht so. Ja? Und dann Bilder. Also das heißt, die Gemeinde zur Zeit, als der Kanon sozusagen festgeschrieben wurde, als die Einigkeit feststand unter der Masse der Gemeinden, über den Kanon, ja? Zu dieser Zeit hatten die schon einige Irrlehren. Das ist das Verrückte, ja? Und das Erstaunliche ist, die Gemeinden verwarfen gerade die Schriften, die ihren vom Neuen Testament abweichenden Lehren am meisten entgegenkamen. Die haben sie eben nicht als heilige Schriften gewertet, obwohl dort diese Lehren zu finden waren. Und die Lehren, die das nicht hatten, natürlich die auf die Apostel zurückgingen, ja, die haben sie als heilige Schrift angenommen. Das ist schon erstaunlich und passt eigentlich nicht so richtig Und darin sehen wir auch ein Wirken Gottes. Weiter. Es ist aus der Kanongeschichte kein einziger Fall bekannt, wo ein wirklich apostolisches Buch als nicht kanonisch verworfen wurde. Das war so, die Gemeinden hatten aber Schwierigkeiten mit einigen Büchern. Und zwar Hebräerbrief. Könnt ihr euch denken, warum die Schwierigkeiten hatten mit dem Hebräerbrief? Verfasserfrage. Genau, Verfasserfrage. War nicht klar, wer hat den geschrieben. Ja. Sie haben ihn dann später doch aufgenommen. Aber am Anfang, es gab also ungefähr eine Handvoll Briefe, wo man sich unsicher war. Bei der Offenbarung eine Zeit lang, bei 2. Petrusbrief, der ist vom Stil her so anders als der erste, ja, dass man sich gefragt hat, stimmt das? Ist das vielleicht doch eine Schrift nicht von Petrus? Aber das kann man inzwischen gut erklären. Und das ist also, bei manchen waren sie also im Zweifel. Man hat also, die Gesamtheit der Gemeinden hat nie ein Buch verworfen, das echt apostolisch war. Und diese anderen, die heute von den Zeitungen so hochgejubelt werden manchmal, die sind ein paar Jahrhunderte später überhaupt erst entstanden. Das ist also ziemlicher Unfug. Also sowas glauben zu wollen oder zu müssen. So, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter zurück. Bis also ins Neue Testament selber. Was sagt denn das Neue Testament über sich? Zwangsläufig ist es so, das Neue Testament sagt wenig über sich, weil es ja gerade erst entstand. Es sagt viel, sehr viel über das Alte Testament. Ein Großteil des Neuen Testaments besteht aus Zitaten des Alten Testaments, aus direkten oder indirekten Zitaten. Das ist also keine Frage. Von daher sind wir über das Alte Testament sehr sicher, was die Inspiration betrifft. Ja, wenn der Herr Jesus von den Tagen Jonas spricht, der 3 Tage oder so, ja, wie Jona im Bauch des Fisches war, also der Herr Jesus wusste, den Jona gab es, den Fisch auch. Nicht, dass der Jona den Fisch verschluckt hat, sondern der Fisch den Jona. Das ist sehr viel wahrscheinlicher. Und es ist auch so passiert, der Herr hat das geglaubt. Der wusste von Mose, ja, und auch alle anderen Aposteln, die bestätigen sozusagen das Alte Testament, das heute gerade von Bibelkritikern ganz massiv angegriffen wird. Leider. Wir werden heute Nachmittag noch ein bisschen davon hören. Aber was sagt das Neue Testament? Gibt es vielleicht doch ein paar Sachen, die das Neue Testament über sich sagt? Und zwar, erstens, es nennt seine Verfasser mit Namen. Das ist schon auffällig, also mindestens in der Überlieferung, dann später. Aber es hat 8 oder 9 Verfasser, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Paulus, Petrus, Jakobus, Judas, nicht der Verräter. Jakobus und Judas, beides nach allem, was wir wissen, leibliche Halbbrüder des Herrn. Vom Hebräerbrief kennen wir Verfasser nicht. Aber, und das wird deutlich in den Schriften selbst, diese Männer waren überzeugt, heilige Schriften zu schreiben. Paulus kann so scharf sein, dass er sagt, verflucht ist jeder, der sich nicht nach dem richtet. Wie kann ein Mensch sowas schreiben? Ja, wenn er nicht sicher war, das ist heilige Schrift. Und in einigen hochinteressanten Fällen stellen sie die Schriften ihrer Mitbrüder den heiligen Schriften des Alten Testaments gleich. Und das ist also absolut sicher. Zum Beispiel, ich muss das doch mal lesen, ich habe es hier nicht aufgeschrieben. Berühmt ist ja Petrus, kennt ihr? Ja, das müsste sein, ich muss mal schnell aufschlagen, 2. Petrusbrief war das, ja, wo er sagt von den Schriften der Irrlehrer, bla bla, oder muss mir jemand helfen, das schnell zu finden, die also, ja, die Briefe des Paulus sind schon schwierig und manche verdrehen sie, genauso wie sie es mit den Schriften, mit den anderen Schriften machen, das heißt mit den Schriften des Alten Testaments. Ja? Augenblick, wo steht das? Ich muss mal schnell suchen. Ich habe mir die Stelle nicht aufgeschrieben. Oder war es doch 1. Petrusbrief schon? Naja, ist egal. Jedenfalls, Folgendes ist klar. Also, der Petrus erwähnt den Brief des Paulus und schreibt, ihr kennt ja auch diese Schriften von Paulus. Das heißt, als Petrus diesen Brief schrieb, erstens, Petrus kannte die Briefe des Paulus. Paulus hat keinen Brief an Petrus geschrieben. Aber Petrus kannte die Paulusbriefe. Woher denn? Das heißt, zu dieser Zeit, als Petrus und Paulus noch lebten, wurden ihre Schriften schon verbreitet. Zweitens, im ersten Petrusbrief am Anfang steht ja, wohin der Petrusbrief geschrieben wurde. Pontus, Galatien, Kappadokien, Provinz Asia, Bithynien, das ist also so ein 200 Kilometer breiter Streifen südlich vom Schwarzen Meer, am Norden der Türkei lang. Ja? Dort lebten die und die kannten auch die Schriften des Paulus und nicht nur den Brief des Petrus, den er denen geschrieben hat. Das heißt, sie sind äußerst schnell abgeschrieben und verbreitet worden. Man kannte sie. Und wenn Petrus sagt, vielleicht finden wir es mal nachher noch, die Stelle, genau.
2,15.
Bitte? 2,15. Doch, 2,15, okay, danke. Ja. Und haltet ja die Geduld unseres Herrn für eine Chance zur Rettung. Genau das hat auch unser lieber Bruder Paulus geschrieben, dem Gott in all diesen Fragen viel Weisheit geschenkt hat. In seinen Briefen redet er mehrfach davon, freilich ist einiges darin auch schwer zu verstehen, was dann von unverständigen oder im Glauben nicht gefestigten Leuten verdreht wird. Aber so machen sie es ja auch mit den anderen Texten der Heiligen Schrift zu ihrem eigenen Verderben. Ja, ihr merkt das? Das heißt, Petrus stellt die Schriften des Paulus den Schriften des Alten Testaments gleich. Das ist also eine frappierende Sache. Noch interessanter ist eine Bemerkung im ersten Timotheusbrief, muss ich auch mal schnell suchen, vom Apostel Paulus. Der zitiert, da geht es also um die Ältesten, ne? 1. Timotheus. Und zwar. Wo steht das wiederum? Oh, bitte? Ja, den man also das, ja, dem Ochsen sollst du also nicht das Maul verbinden. Warte mal, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Hier steht es, 5,18. Denn die Schrift sagt, du sollst einem Ochsen beim Dreschen nicht das Maul zubinden. Das waren so Dreschschlitten, die haben die Ochsen gezogen. Da durfte dann auch ein bisschen was davon fressen. Ja? Und dann, also die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, und wer arbeitet, hat Anrecht auf Lohn. Dieses zweite Zitat steht nicht im Alten Testament. Aber Paulus zitiert es als Heilige Schrift. Und wörtlich steht dieses Zitat nur im Lukasevangelium. Und ich bin da mal drauf gestoßen, das ist also eine ganz interessante Geschichte. Wann hat denn Lukas sein Evangelium geschrieben? In alten Büchern habe ich also da selten was gefunden. Das war also unbekannt und die größte Wahrscheinlichkeit, habe ich mir überlegt, muss gewesen sein, das kann man in der Apostelgeschichte verfolgen, als Paulus seine letzte Reise nach Jerusalem antrat, ja, dann gefangen genommen wurde. Bei dieser Reise war Lukas dabei, denn er schreibt wir. Das heißt, Lukas war zu dieser Zeit, als Paulus dann in Caesarea im Gefängnis war. Es war eine ganz lockere Gefangenschaft. Seine Freunde durften ihn besuchen und auch verköstigen und so. Das durfte man schon. Und das heißt, Paulus zitiert in einem Brief an Timotheus eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium als Heilige Schrift. Das muss man sich mal überlegen. Eine Schrift seines Mitarbeiters Lukas. Paulus saß im Gefängnis, konnte aber an Timotheus schreiben, der in Ephesus arbeiten sollte. Und das Zitat hat der Herr Jesus gesagt. Ja, ein Arbeiter hat ein Anrecht auf Lohn. Es steht nochmal im Matthäus-Evangelium, aber nicht wörtlich gleich wie hier. Sinngemäß nur. Ja? Und von daher ist das schon frappierend, Das zeigt also einiges, ja, wie sie also die Schriften behandelt haben. Wenigstens so ein paar Indizien. Es können nicht viele sein. Später bei den Kirchenvätern findet man wieder jede Menge. Ja, genauso wie man im Neuen Testament sehr viel übers Alte findet. Gut, wir haben es bald geschafft. Es ist sicher, alle Verfasser waren überzeugt, dass Gott sie bei der Niederschrift leitete, sodass sie Worte Gottes weitergaben. Worte Gottes, sie waren wirklich davon überzeugt. Wir sollten nicht denken, also es wird manchmal in Gemeinden noch verbreitet, im Sinne von Diktat. Gott hat nicht diktiert. Das stimmt nicht. Ja, wir wissen das auch aus manchen Andeutungen wiederum in den Evangelien, wo der Herr Jesus seinen Jüngern sagt, und der Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und sie haben es nach ihrer Erinnerung aufgeschrieben. Und man kann den Typ sozusagen jedes Verfassers erkennen, wie Markus lebendig schreibt, ja, oder Lukas noch besser die Sachen mit den Heilungen wiedergibt. Der war ja schließlich Arzt. Ja. Wie Matthäus sich gut mit Geld auskennt, der war Zöllner. Ja. Und Johannes, der Vater, ja, der als Letzter schreibt, der die anderen Evangelien kannte. Das heißt, von allem, was die Evangelien und die anderen Briefe uns selber sagen, Inspiration ist nicht Diktat. Das gibt es nur im Okkultbereich. Ja, wo Schreibdiktat, ja, Schreibmedien oder so. Das wird also weit verbreitet. Wir sollten das nicht so sagen. Wir glauben trotzdem an wörtliche Inspiration. Heute Nachmittag reden wir genauer drüber, ja? Aber Gott gebraucht Menschen. Gott gebraucht Menschen, dass sie etwas niederschreiben können, was er dann sozusagen aufbewahrt haben will, auch für spätere Generationen. Aber die waren überzeugt davon. Und das kommt in den Schriften selbst auch zum Ausdruck. Hier ein Beispiel von Petrus. Wir haben uns keineswegs auf Mythen oder frei erfundene Geschichten gestützt, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und seinem Wiederkommen erzählt. Nein, wir haben seine herrliche Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir haben euch keine Märchen erzählt. Wir haben es gesehen, schreibt Petrus. Und darauf kann man sich verlassen. Und diese Menschen, schreibt er, wurden vom Heiligen Geist gedrängt, das zu sagen, was Gott ihnen aufgetragen hatte. Gott vergewaltigt niemals eine Persönlichkeit, wenn er durch sie Gottes Wort weitergeben will. Ja, aber er leitet sie. Das ist eine geheimnisvolle Sache. Es gibt nur zwei, drei Beispiele, wo Gott es mal gemacht hat, dann war das aber gleichzeitig ein Strafgericht. Ja, bei dem Saul etwa, ja, der den David verfolgte, und da musste er weissagen. Ja, da wurde er sozusagen gezwungen und blockiert, dass er den David nicht schaden konnte. Das passiert schon mal, aber das sind also ganz große Ausnahmen. Gott macht es nicht. Sie wurden gedrängt, das zu sagen, was Gott ihnen aufgetragen hatte. Und man kann in allen Schriften die Persönlichkeit wiedererkennen. Ja, es ist typisch Paulus, das ist typisch Markus oder sowas alles. Und das ist das Schöne. So macht es Gott ja auch heute noch. Der zwingt dich nie. Aber wenn ich, oder mich, ja, oder wenn, aber wenn ich mich ihm hingebe, dann leitet er mich. Also die Liberalen werfen uns nämlich immer Diktattheorie vor und sagen, das ist ja Blödsinn oder so. So nirgendwo ist das also nachgewiesen. Auch im Neuen Testament nicht, im Gegenteil. Wenn Gott mal diktiert hat, da war das ganz wenig. Da waren das zum Beispiel mal die Namen von bei Jesaja, die Namen von seinen Söhnen. Schreibt das jetzt auf. Punkt. Ja. Die Evangelien wurden aufgeschrieben, nachdem es geschehen war. Die Briefe wurden in einer bestimmten Situation geschrieben, ja, wo Gott das wollte. Und selbst Johannes, selbst in der Offenbarung, ja, ist es also nicht diktiert worden, sondern steht mal da, Johannes hat also die Visionen gesehen. Bei den Sendschreiben sind wir nicht so ganz sicher, das könnte theoretisch Diktat sein. Aber bei all dem anderen, da steht mal irgendwo mittendrin in der Offenbarung zum Beispiel, ich wollte schreiben, was die Donner geredet hatten. Und er sagte, schreibe nicht. Das heißt, er hat das erlebt vorher, diese Visionen, und er wollte sie aufschreiben danach. Und Gott greift natürlich ein, auch. Das darfst du nicht schreiben. Ja, so steht es extra da. Also, ungefähr so viel, aber genauer sagen wir heute Nachmittag was zu den Fragen der Inspiration. Paulus schreibt 2. Timotheus 3, Vers 16, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Im Griechischen sind das nur zwei Worte, Parsa, Graphe, Theopneustos. Die ganze Schrift ist Gott gehaucht. Das bedeutet nicht nur die Entstehung der Schrift, sondern es bedeutet auch die Wirkung der Schrift. Gottes Geist verbindet sich heute noch damit. Deswegen habe ich diesen schwierigen Begriff Theopneustos so übersetzt. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Wir glauben, und die Gideons besonders, die glauben das ja, wenn du jemandem eine Bibel schenkst, kann das sein, dass er dadurch zum Glauben kommt. Gottes Geist wirkt durch die Heilige Schrift, nach wie vor. Okay, Zusammenfassung. Das Neue Testament mit seinen 27 Büchern ist der Bericht, das sollten wir uns nicht merken, von einem neuen Handeln Gottes mit den Menschen durch seinen Sohn Jesus Christus. Im Alten Testament hat er anders gehandelt, an anderen Völkern sowieso und auch mit seinem Volk Israel, anders. Aber es war die Vorbereitung. Ja? Und jetzt handelt er neu durch seinen Sohn, durch das ein für alle Mal geschehene Opfer. Und die Botschaft lautet, Jesus Christus starb wegen der Schuld, die jeder Mensch auf sich geladen hat. Und wer deshalb an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist die Botschaft, kurz zusammengefasst, wie man sie etwa in Johannes 3, Vers 16 findet. Zum Schluss, ich kann nur raten, also man soll sich mit dieser Botschaft auseinandersetzen. Das soll man tun. Man kann sie lesen, das Neue Testament, alleine. Ich habe auch ein paar Exemplare da, wer NEU noch ein bisschen misstrauisch ist, kann erstmal sich ein Neues Testament nehmen und gucken, ob das einigermaßen sauber übersetzt ist oder so. Das kann ich euch empfehlen, ist klar, aber wir sollen uns mit der Botschaft auseinandersetzen. Das ist wichtig, das brauchen wir. Und vor allen Dingen, wir müssen drüber nachdenken, nachsinnen, ja, erinnert ihr euch? Aber nachsinnen, auch bewusst gezielt nachdenken, das heißt forschen in der Schrift. Und dazu noch ein Hilfsmittel. Wir haben im Bibelbund sowas herausgegeben, Stefan Holthaus und ich zusammen, also die Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit der Bibel. Was wir mit gutem Gewissen dazu sagen können, sind verschiedene Artikel da drin, auch, ich denke, einigermaßen verständlich, sodass man damit klarkommt. Und ich habe noch ein paar Hörbücher fertig gemacht. Das eine, das Jesus-Hörbuch, die Kurzversion, also die wichtigsten Geschichten aus den Evangelien in chronologischer Folge auch geordnet, mit einem evangelistischen Anspruch am Schluss. Und hier im großen Jesus-Hörbuch, das sind sozusagen alle Geschichten drin, der Evangelien, aber sozusagen als eine Geschichte erzählt. Mal ganz anders, als was die Evangelien das selber machen, dass man mal hier den chronologischen Abriss erkennt. Was ist denn vorher passiert, was nachher? Das große Jesus-Hörbuch ist eine MP3-Datei, das sind 8 Stunden drauf, 16 Minuten und 42 Sekunden. Und hier ist bloß also die übliche Länge von, weiß nicht, wie viel sind das, 70 Minuten, glaube ich. Ne? Okay, also für die, die lieber mal hören oder manche, die halt irgendwelche anderen Arbeiten machen müssen oder lange Auto fahren müssen, man kann sich auch mal was Vernünftiges anhören. So, das soll genügen. Ich übergebe wieder, wenn noch Zeit für Fragen ist, von mir aus, ich weiß es nicht, wie das Programm läuft.
Verseinteilung.
Ja.
Wie ist denn das mit dem Satz Zeichen? Haben die Punkte und Kommas?
Nein.
Alles nicht?
Nein, alles nicht. Das war auch ein Grund dafür, warum man früher meistens nicht leise lesen konnte, also schnell, sondern immer laut gelesen hat, damit man das Wort erkennen konnte. Ich hab ein Bild da vom Sinaiticus, wo man das mal also zeigen kann. Und die brechen mitten im Wort auf und dann in der nächsten Zeile schreiben sie das gleiche Wort weiter, ohne Bindestrich oder sowas. Ja, das ja, aus Platzgründen, das war sehr teuer alles. Und man muss also den Sinn erfassen. Und
Das haben die Herausgeber später gemacht, die also jetzt die griechischen Neuen Testamente vor allen Dingen gemacht haben. Auch spätere Abschriften schon, wo sie Groß- und Kleinbuchstaben verwendet haben, da hat man dann schon das gemacht. Im Laufe der Zeit hat sich das dann geklärt, ja, dass wir es heute flüssig lesen können. Gibt es noch Fragen? Also zu diesem Thema vor allen Dingen, heute Nachmittag sprechen wir noch was anderes an, bitte.
Also wenn du sagst, Gottes Wort ist nicht diktiert worden in dem Sinne, ja, sondern inspiriert Leute, ja, die durch den Geist bewegt, das niederschreiben.
Ja.
Dann bestätigt das ja eigentlich das, wenn der Geist heute noch wirkt, dass es heute auch Gottes Wort gibt, was zwar nicht geschrieben steht, aber dennoch gilt.
Natürlich.
Manche Brüder können das ja abwesen, die sagen, Gottes Wort, nichts wahr.
Ja. Das Wort Gottes hat mehrfache Bedeutung. Einmal das geschriebene Wort Gottes, aber wenn wir predigen, sollen wir auch Wort Gottes weitergeben. Ja, und es ist ein Prozess. Es ist nicht das, was ich jetzt, dass es meine Worte automatisch Gottes Worte sind. Im Petrusbrief steht das, eure Worte seien Worte Gottes. Ja, gibt es als Wort Gottes. Ja, mein Gedächtnis ist schwierig, also mit einzelnen Bibelstellen zu finden. Ich weiß zwar, wo es steht, ungefähr in Finstern auch. Also, was wir weitergeben sollen, Worte Gottes sein. Ich glaube, das ist das, dass Paulus schreibt dazu, das ist, was wir Weissagen nennen. Ja? Weissagen definiert er ja im 1. Korinther 14 als Reden zur Erbauung und Ermahnung der Geschwister. Das bedeutet, Weissagen im Allgemeinen, schon vom Alten Testament her, der Prophet, der sagt ja nicht die Zukunft voraus. Nur selten. Ja, der Prophet, das steht in unseren Köpfen falsch drin. Ein Prophet ist ein Sprecher Gottes. Ja, der Prophet gibt weiter, was Gott ihm gesagt hat. Ob das die Vergangenheit betrifft, die Gegenwart, immer die Gegenwart betrifft es, oder auch die Zukunft, das ist unterschiedlich. Je nachdem, was Gott ihm gerade gesagt hat. Ja. Manchmal geht es auf die Zukunft. Aber das Wesentliche ist, er redet in die Gegenwart. Guckt mal die Propheten, die haben meistens, also fast alle Bücher, weiter nichts stehen, als immer wieder Israel zur Buße zu rufen. Kehrt zurück zum Gesetz, zu Gott. Ja? Das ist ihre Botschaft. Und heute machen wir das auch. Und das ist ein Grund für mich, warum ich auch beten muss, bevor ich predige. Und in der Vorbereitung. Dass Gott die Worte, die er mir aus seinem Wort geschenkt hat, die Bedeutung, die ich verstanden habe, die ich für die Geschwister sozusagen übersetze in meiner Rede, dass sie wirklich vom Geist Gottes benutzt werden und bis ins Gewissen hineintreffen. Nur so verändert sich ein Mensch, sonst nie. Das ist eine Wirkung des Geistes Gottes, selbstverständlich. Da haben wir also, aber das muss man schon unterscheiden von dem ursprünglichen, inspirierten, ja. Es gibt also mehrere Ebenen sozusagen, auch heute, ja, wir sind, es gibt noch eine andere Sache, das ist also vergleichbar. Paulus im Epheserbrief, er redet mal von Propheten, Hirten, Lehrer, Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, ja, als verschiedene Gaben oder Ämter, ja, und manche leiten daraus Apostelamt, das glaube ich nicht. Aber wir müssen verstehen, es gibt sozusagen verschiedene Ebenen, auch von, ich möchte es nicht als Apostel nennen, weil uns das verwirrt, sondern Apostel heißt ja nur Gesandter. Apostolos, griechisch, ja, der Gesandte, also den jemand schickt. Es gibt Gesandte der Gemeinden, man hätte übersetzen können Apostel der Gemeinden, in Deutschen auch, ne? Also ein Gesandter, der von Gott gesandt ist natürlich, der Apostel. Auf Lateinisch heißt das Missionar. Missionar heißt wiederum aufs Griechisch Apostel. Ist aber keiner im ursprünglichen Sinn, aber es ist einer, der sozusagen eine Gemeinde gründet. Also praktisch im ursprünglichen Sinn Apostel, die uns das Neue Testament gegeben haben. Im indirekten Sinn, also abgeleitet jetzt vom Neuen Testament, nicht als eine große Persönlichkeit, wie die Neuapostolischen das machen, sondern in dem Sinne, er gründet eine Gemeinde, das ist ein Mensch, der in dieser Gemeinde schon wesentlich was zu sagen hat. Manchmal sind es auch Sturköpfe, die sollten dann schnell die Gemeinde verlassen und eine neue gründen. Es wird dann schwierig mit manchen, das ist aber eine andere Geschichte. Versteht ihr, es gibt es in dieser Ordnung. Es gab Propheten damals im Alten Testament, die also zur Schrift geführt haben, sozusagen, die es auch aufgeschrieben haben. Und es gibt Prophetie oder Weissagen, das ist dasselbe Wort im Griechischen, Prophetoien, ja, Weissagen oder Prophezeien. Das meint nichts oder meist nichts mit der Zukunft. Aber dass wir das weitergeben, was wir durch den Herrn empfangen haben, die Botschaft. Ich sage es den Bibelschülern immer, also ihr könnt alles vergessen, was ihr in Homiletik bei mir gelernt habt. Du musst eine Botschaft haben. Das ist wichtig, dass Gott dir das schenkt. Und das passiert durch seinen Geist, versteht ihr? Aber das passiert nicht, ich erzähle da nicht Grimms Märchen. Sondern es geht immer von Gottes Wort aus. Das ist also der wesentliche Unterschied. Dankeschön. Ja, so viel würde ich sagen. Okay.